Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du auferstanden bist von den Toten und dass du uns mitnimmst aus dem geistlichen Tod in ein neues Leben, ein Leben für Gott. Und wir bitten dich, dass du uns diese wunderbare Botschaft, diese Osterbotschaft heute Morgen ganz neu oder vielleicht auch zum allerersten Mal auf unser Herz schreibst und wir erkennen dürfen, was du errungen hast, als du auferstanden bist. Nicht nur für dich, sondern für alle, die durch die Taufe in dich hineingetauft sind, mit dir verbunden sind. Bitte stärke du insbesondere heute Morgen unsere Täuflinge, dass sie ermutigt und gestärkt werden durch dein Wort heute Morgen. Amen. Ja, wir möchten heute Morgen an diesem Ostermorgen, an diesem Ostersonntag etwas tun, was in der christlichen Tradition eine ganz lange Geschichte eigentlich hat oder eine lange Tradition ist. Wir möchten nämlich an Ostern eine Taufe feiern. Schon in der frühen Kirche, also in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, hat man gesagt, das passt super zusammen. Ostern und die Taufe. Und das Praktische ist, wir haben gerade in unserer Predigtserie durch den Römerbrief auch einen Text gehört, der genau diesen Zusammenhang zwischen Ostern, zwischen der Auferstehung Jesu Christi und der Taufe oder der Auferstehung des Gläubigen mit Christus wunderbar aufzeigt. Und Paulus sagt, auf Jesus Christus getauft zu sein, das bringt wirklich eine ganz radikale Veränderung unseres Lebens mit sich. Denn wer in seinen Tod und seine Auferstehung hineingetauft wird, der ist geistlich gesprochen mit ihm gestorben und auferstanden. Und es bedeutet, mit Jesus verbunden zu sein, in so einer Art Schicksalsgemeinschaft. Und alles, was Jesus durchlebt hat in diesen Tagen, das gilt dann auch für den Gläubigen, für den Getauften. Und ich möchte ausgehend von diesem Text, den wir gerade gehört haben, gerade euch Täuflinge, aber auch alle anderen nochmal mit diesem Text ermutigen. Und das möchte ich mit drei Wahrheiten tun, die wir aus diesem Bibeltext herausnehmen können. Erstens, als Getaufte habt ihr ein neues Leben. Als Getaufte habt ihr dann zweitens eine neue Berufung. Und dann als Getaufte habt ihr drittens eine neue Familie. Also erstens ein neues Leben, zweitens eine neue Berufung und drittens eine neue Familie. Ich möchte ganz kurz nochmal was aber zu diesem Getauftsein sagen, bevor ich dann auf das eingehe, was es bedeutet, getauft zu sein, was für den Getauften alles neu wird. Für gewöhnlich messen wir der Taufe in unseren Kreisen vielleicht nicht so eine hohe Bedeutung bei. Und das hat, glaube ich, vor allem zwei Gründe, weil wir uns von zwei möglichen Irrtümern, von zwei Fehlern distanzieren wollen. Wir halten die Taufe vielleicht so ein bisschen klein, damit der Eindruck nicht entsteht, dass die Taufe irgendwie notwendig sei, um gerettet zu sein. Und wir halten die Taufe auch klein, weil wir nicht wollen, dass der Eindruck entsteht, dass durch diese Taufe eine geistliche Gnade vermittelt wird, dass dadurch etwas geistlich vermittelt wird. Es ist ja ein Symbol, sagen wir. Und Paulus würde dem auf jeden Fall zustimmen und sagen, ja, natürlich wird niemand durch diesen Akt der Taufe gerettet. Und natürlich ist die Taufe auch nicht notwendig, um gerettet zu sein. Aber das bedeutet nicht, dass die Taufe unwichtig ist. Wenn Paulus hier schreibt, alle von uns, die auf Christus Jesus getauft worden sind, dann meint er damit eigentlich alle Christen. Er hat da nicht eine besonders weite oder reife Gruppe von Christen im Sinn, die irgendwie das schon vollzogen haben, sondern für ihn ist eigentlich klar, alle, die an Jesus Christus glauben, alle, die sich zu ihm bekehrt haben und sich ihm zugewandt haben, all diese sind getauft. Für ihn gibt es einen ungetauften Christen, genauso wenig wie einen blonden Jüngling mit kohlrabenschwarzen Haar. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Scherzgedicht kennt. Ein Gedicht voller Widersprüche. Und er würde sagen, das ist ein Widerspruch in sich, ein ungetaufter Christ. Also für ihn ist klar, alle Christen sind auch getauft. Und das liegt daran, dass im Neuen Testament die Taufe im ganz engen Zusammenhang steht mit der Bekehrung eines Menschen. Die Taufe ist eigentlich eine Komponente dieser Hinwendung, dieser Bekehrung zu Jesus Christus. Manchmal sprechen die Apostel darüber, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, so bezeichnen sie Christen, oder sie rufen Menschen dazu auf, umzukehren und Buße zu tun. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, tut Buße und lasst euch taufen. Und an diesen Beispielen sehen wir, das gehört irgendwie alles zusammen. Bekehrung, Glaube, Umkehr, den Heiligen Geist empfangen und auch die Taufe. All das gehört zusammen im Neuen Testament. Das heißt, wenn Paulus hier die Getauften anspricht, dann meint er all diese anderen Aspekte mit. Dieses, den Glauben, dass derjenige den Heiligen Geist empfangen hat, dass er umgekehrt ist und dass er sich bekehrt hat. Das heißt, wenn du dich zu Christus bekehrt hast, dann lass dich taufen. Zögere nicht länger, sondern lass dich taufen und setz sozusagen ein Siegel auf deine Bekehrung. Und dieses getauft zu sein, ist quasi also ein Teil vom Ganzen, um das mal so zu sagen, um auszudrücken, okay, das ist, beschreibt diese ganze Bekehrungserfahrung, dieses ganze Bekehrungserlebnis. Und mit dieser Taufe macht dann ein Täufling seine Bekehrung öffentlich und bekennt sich ganz öffentlich vor anderen Menschen dazu, dass er jetzt zu Jesus gehört. Und das ist auch übrigens der Grund, warum wir als Gemeinde die Glaubenstaufe praktizieren, so wie wir es heute machen, dass wir nicht Kinder taufen, wie es auch andere Christen machen, sondern dass wir sagen, hey, im Neuen Testament steht das im Zusammenhang. Diese Bekehrung, diese Hinwendung, dieser Glaube und die Taufe. Die Taufe drückt dann dieses zum Glauben kommen aus und soll nicht aus diesem Zusammenhang herausgerissen werden. Also, Paulus spricht dann in Römer 6 all die Leute an, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und die das durch die Taufe zum Ausdruck gebracht haben und durch ihre Bekehrung aufs Innigste mit Jesus verbunden sind. Und jetzt, wo wir das geklärt haben, können wir uns den ersten Hauptpunkt anschauen. Als Getaufte, sagt Paulus, habt ihr ein neues Leben. Paulus beschreibt in diesen Versen die radikale Transformation, die radikale Veränderung, die jemand erlebt, der durch den Glauben, durch die Taufe mit Jesus verbunden ist. Wir müssen diese Verse, die hier besonders die Verse 1 bis 10, nicht so als erstes verstehen, also die ersten Verse, dass Paulus uns aufrufen würde, ein neues Leben zu führen. Das ist kein Aufruf, führt ein neues Leben, sondern Paulus ruft uns eigentlich zu, dass wir ein neues Leben oder man könnte auch sagen, eine neue Identität empfangen haben. Es geht zuerst einmal darum, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Eine sehr gute Zusammenfassung dieser ersten 10 Verse in Römer 6 finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, wo Paulus schreibt, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, seht doch, etwas Neues ist entstanden. Paulus sagt in diesem Abschnitt, dass wir durch den Glauben so eng mit Christus verbunden sind, dass als er gekreuzigt wurde, wir mit ihm gekreuzigt worden sind. Als er gestorben ist und begraben wurde, wir mit ihm gestorben sind und begraben wurden. Und als er auferweckt wurde, wir mit ihm auferweckt worden sind, sodass wir jetzt mit ihm leben. In diesem Abschnitt ist dieses Wort mit ihm oder mit Christus, das ist der Schlüsselwort. Alles, was mit Jesus Christus geschehen ist, ist auch mit denen passiert, die zu ihm gehören. Und wir haben Anteil daran. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann das sein? Also keiner von uns hat doch vor 2000 Jahren gelebt, als Jesus gestorben und auferstanden ist. Wie können wir mit ihm gestorben sein? Ja, das stimmt. Wir waren nicht physisch gegenwärtig. Keiner von uns hat da gelebt. Keiner hat das bezeugt. Aber ich habe gedacht, es ist so ein bisschen so ähnlich wie mit unseren Sünden, die Christus mit ans Kreuz genommen hat. Das glauben wir als Christen, dass diese Taten, die wir gestern getan haben, die wir heute tun, die wir morgen tun, dass all diese Taten Jesus sie schon mit ans Kreuz genommen hat und er für jede einzelne dieser Taten am Kreuz gestorben ist. Und in gleicher Weise sah Gott schon, als Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, sah er uns in Christus, sodass wir mit ihm verbunden sind, sodass Paulus hier tatsächlich sagen kann, ja, wir sind mit ihm gestorben und wir sind mit ihm auferstanden. Und dann zeigt Paulus, was das für uns bedeutet, welche Relevanz das hat. Das ist nicht einfach nur irgendwie eine theologische Feststellung, sondern er sagt, hey, das krempelt unser Leben eigentlich radikal um, wenn wir das begreifen, was da passiert ist. Und wir sehen das vor allem durch diese Frage, die Paulus am Anfang des Textes aufstellt. Und dies ist quasi der Auslöser für diese Auseinandersetzung, die Paulus hier ausführt. Wir haben letzte Woche in Römer 5 am Ende gehört, dass sich die Sünde in Adam zwar mächtig erwiesen hat, aber die Gnade in Christus, in dem Adam 2.0, wenn man so will, noch mächtiger erwiesen hat. Und Paulus antizipiert, er sieht jetzt einen Einwand quasi voraus, denn man könnte jetzt sagen, okay, das ist ja wunderbar, wenn quasi die Gnade größer ist als die Sünde, dann heißt das ja, je mehr ich sündige, desto mehr Gnade bekomme ich oder desto größer wird auch Gottes Gnade. Oder wir können das in dieser Frage, die wir am Anfang gehört haben in Vers 1, verstehen, sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Und Paulus kommt dann zu einer seiner Redewendungen, die er immer wieder im Römerbrief verwendet. Er sagt, auf keinen Fall, niemals. Und er erklärt dann dieses Nein, was er gibt, mit einem Hinweis auf dieses Sterben und Auferstehen in Christus. Er antwortet mit einer Gegenfrage, die eigentlich eine Aussage ist. Er sagt, für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir dann weiter in ihr leben? Und dahinter ist eigentlich die Aussage verborgen, ihr seid doch der Sünde gestorben. Ihr seid doch der Sünde gestorben, also könnt ihr nicht weiter in der Sünde leben. Die Sünde wird in diesem Abschnitt als eine feindliche Macht, als eine Kraft beschrieben, die, wie wir letzte Woche gesehen haben, durch Adam in diese Welt kam. Als Adam das erste Mal gesündigt hat, kam die Sünde als eine Macht in diese Welt. Und wir denken vielleicht, wenn wir das Wort Sünde hören, zuallererst an bestimmte Handlungen, die nicht gut sind, die dem Willen Gottes widersprechen, zum Beispiel, dass Lügen eine Sünde ist oder das Stehlen eine Sünde ist. Aber Paulus geht hier eigentlich noch eine Stufe tiefer. Er sagt, der Grund, warum wir sündigen, ist, dass wir als Menschen unter der Gewalt, unter der Herrschaft der Sünde stehen, dass wir unter der Sünde sind. Und in Vers 6 und 7 sehen wir, was durch unser mit Christus Sterben und Auferstehen bewirkt wurde. Ich lese diese Verse nochmal. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Was meint Paulus hier mit diesem alten Mensch? Unser alter Mensch ist gestorben. Und ein Bibelausleger hat dazu geschrieben, und das finde ich sehr hilfreich, er hat gesagt, der alte Mensch bezieht sich nicht auf einen Teil von uns oder eine Natur in uns. Vielmehr ist es Paulus' Art, unseren sündigen Zustand als Kinder Adams zu beschreiben. Was gekreuzigt wird, ist also diese Beziehung. Unsere Bindung an Adam ist aufgelöst. Er und die Sünde und der Tod, die er repräsentiert, bestimmen unser Leben nicht länger. Wir können also sagen, früher waren wir in Adam und in all dem, was Adam gekennzeichnet hat, als alter Mensch, nämlich Tod und Sklaverei gegenüber der Sünde. Jetzt aber sind wir in Christus und in dem, was mit ihm kommt, Leben und Freiheit von der Sünde. Und hier zeigt Paulus vor allem, worum es ihm geht. Es geht um diesen Kontrast zwischen der Sklaverei, der Gefangenschaft und der Freiheit. Um Befreiung geht es in diesem Text. Wir waren Sklaven der Sünde, aber jetzt sind wir der Sünde gestorben. Und die Sünde hat keinen Anspruch mehr darauf, über uns zu herrschen. Wir sind frei. Und ich weiß nicht, was du über Freiheit denkst, wie du Freiheit definieren würdest. Freiheit ist nicht alles tun können, was wir wollen. Das ist nicht Freiheit, sondern wahre Freiheit bedeutet oder besteht darin, das tun zu wollen, wofür Gott uns bestimmt hat. Das ist aus biblischer Sicht wahre Freiheit, das tun zu wollen, wofür Gott uns bestimmt hat. Und diese Freiheit finden wir in Jesus Christus. Wenn man zum Beispiel über Geld nachdenkt, dann kann man denken, ja, wenn man ganz viel Geld hat, dann ist man wirklich frei. Aber wer aufmerksam ist, der stellt fest, dass die Liebe zum Geld Menschen wirklich gefangen nehmen kann. Dass sie nicht das Geld in der Hand haben, sondern dass das Geld sie in der Hand hat und sie zu einem Sklaven macht, dass sie immer mehr Geld haben wollen, dass sie bereit sind, große Opfer zu bringen, sogar in ihrer eigenen Familie, um mehr Geld zu verdienen. Und die Bibel sagt, von dieser Art von Sklaverei will Jesus uns freimachen. Und er kann uns von dieser Art von Sklaverei befreimachen, sodass wir frei werden, Geld loszulassen und zu sagen, okay, das ist nicht das, woran mein Leben hängt, dieses Geld. Ich kann es anderen abgeben. Ich kann damit Gutes tun. Ich muss es nicht anhäufen, sondern ich bin frei. Freigebig heißt es ja auch. Ich kann anderen abgeben. Im Land der Reformation sind wir vielleicht dazu geneigt, diese Erlösung, die Jesus Christus bewirkt, auf einen Aspekt dieser Erlösung zu beschränken, nämlich Rechtfertigung aus Glauben allein. Wir haben das in den letzten Wochen im Römerbrief immer wieder gehört. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir freigesprochen. Wir haben unser Ticket für den Himmel gelöst, könnte man jetzt vielleicht sagen. Okay, nach dem Tod, ewiges Leben, das ist doch das, worum es geht in dem christlichen Glauben. Und Paulus sagt, ja, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Rettung, die Jesus bringt, aber seht ihr, es geht noch um viel mehr. Es geht um eine Befreiung schon in diesem Leben, durch das, was Jesus am Kreuz und in seiner Auferstehung für uns vollbracht hat. Er befreit uns schon jetzt in diesem Leben von der Macht der Sünde. Und er gibt uns schon jetzt Anteil an seinem Auferstehungsleben. Nicht erst eines Tages, wenn wir tatsächlich von den Toten auferstehen werden und dann mit ihm auferstanden sein werden. Das ist wunderbar. Das ist ein Teil unserer Erlösung. Aber Paulus sagt, sondern wir sind jetzt auch schon mit ihm auferstanden. Wir wurden in ihn hineingetauft und wir wandeln schon jetzt in diesem Leben in einem neuen Leben. In Vers 4 lesen wir, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in diesem neuen Leben wandeln. Liebe Täuflinge, mit eurer Taufe beginnt heute ein neues Leben für euch. Eure Taufe bringt das wunderbar zum Ausdruck. Ihr seid mit Christus gestorben und ihr seid mit ihm wieder auferstanden. Und deshalb ist es so treffend und so passend, dass wir an Ostern eine Taufe feiern, weil an diesem Tag Jesus Christus selbst von den Toten auferstanden ist und uns allen, die mit ihm verbunden sind, neues Leben gebracht hat. Also das ist das Erste, was Paulus uns hier sagt. Als Getaufte habt ihr ein neues Leben. Aber nicht nur das, sondern auch eine neue Berufung. Das ist das Zweite. Und was diese Berufung ist, sehen wir ab Vers 11. Vielleicht fällt dir auf, wenn du diesen Text liest oder gehört hast, dass Paulus hier von der Wirklichkeitsform, vom Indikativ, in die Aufforderungsform wechselt, in den Imperativ. Und das zum allerersten Mal im Römerbrief überhaupt. Bis jetzt hat Paulus immer in dieser Wirklichkeitsform geschrieben und jetzt zum allerersten Mal fordert er seine Leser und uns zu etwas auf. Aus dem, was in Christus für uns zur Wirklichkeit geworden ist, folgen jetzt mehrere Aufforderungen in diesen Versen. Und aus diesen Aufforderungen können wir unsere neue Berufung ableiten. Die erste finden wir in Vers 11. Da lesen wir, dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. In den Versen 1 bis 10 hatte das Paulus geschrieben. Er hat gesagt, ihr seid der Sünde gestorben und lebt in Christus für Gott. Und jetzt sagt er, geht davon aus, dass das tatsächlich geschehen ist. Betrachtet euch selbst oder haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid, aber in Jesus für Gott lebt. Und hier geht es eigentlich um die Frage, welches Selbstbild wir von uns als getaufte Gemeinde haben. Welches Selbstbild, wie sehen wir uns? Welche Identität haben wir? Und wie bestimmt diese Identität unser Handeln? Darum geht es in diesem Vers. Immer wieder lesen wir zum Beispiel in der Bibel auch, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist etwas, was wir immer wieder uns selbst auch zusprechen müssen und begreifen müssen. Und so geht es hier darum, uns als solche zu begreifen, die der Sünde gestorben sind und die jetzt für Gott leben, für die ein neues Leben angefangen hat. Paulus sagt, dieses neue Leben, das ist eine Realität. Es ist Wirklichkeit geworden. Zwar eine unsichtbare Realität, die wir nicht sehen, aber die doch genauso real ist wie das Sichtbare. Und er sagt, lebt aus dieser neuen Realität heraus, Tag für Tag, dass ihr ein neues Leben habt. Und er wird auch konkret, was das bedeutet. Er sagt nämlich ganz konkret, es bedeutet, Gott zu gehorchen und gegen Sünde in unserem Leben anzukämpfen. Als Christen können wir nicht einfach über Sünde hinwegsehen und sagen, okay, ich bleibe in der Sünde, sondern wir sollen dagegen angehen. Denn am Kreuz hat Gott gezeigt, was er von Sünde hält. Er hat gezeigt, dass er Sünde hasst. Und nicht nur, weil sie Gott entehrt, sondern auch, weil sie uns kaputt macht und uns zerstört. Und der Sünde gestorben zu sein, heißt eigentlich, mit Gott in diesem Urteil übereinzustimmen und zu sagen, ja, die Sünde ist etwas Zerstörerisches, das, was mich kaputt macht. Und ich möchte das nicht länger für mich. Ich möchte nicht länger in dem leben, wofür Jesus Christus gekreuzigt wurde. Aber wir begreifen uns nicht nur als tot gegenüber der Sünde, sondern, wie er sagt, als lebendig gegenüber Gott. Als solche, die mit Christus auferstanden sind, bekommt unser Leben eine ganz neue Ausrichtung. Wir leben jetzt in einem einfachen Wort oder in zwei einfachen Worten für Gott. Was ist unser Lebensziel als Getaufte, zu dem wir immer wieder zurückkehren wollen? Für Gott zu leben, ihm zu gefallen, uns an ihm zu erfreuen und ihm zu gehorchen. Bevor wir also in konkreten Schritten etwas ablegen können, sündige Verhaltensweisen ablegen können und diese durch Gott wohlgefällige ersetzen können, müssen wir immer wieder diesen Zwischenschritt gehen. Diesen Zwischenschritt des Umdenkens über uns selbst, dass wir uns selbst als solche begreifen, die der Sünde gestorben sind und nun für Gott leben. Stellt euch mal einen Sklaven in Rom vor, nennen wir ihn Servus. Er wurde als Sklave geboren und war damit aufgewachsen, dass er immer das tun musste, was sein Herr ihm geboten hat. Das war das, wie er aufgewachsen war. Nichts anderes kannte er, aber eines Tages wird er befreit. Eines Tages kommt er frei aus dieser Sklaverei. Er ist nun ein freier Mann. Und jetzt geht dieser Mann in Rom auf dem Forum spazieren und er trifft seinen ehemaligen Herrn. Und dieser fordert ihn auf, ihm seine Einkäufe nach Hause zu tragen, so wie er es viele Jahre gemacht hat. Und was wird Servus nun in diesem Moment machen müssen? Was wird er tun müssen in diesem Moment? In diesem Moment muss er von der Tatsache ausgehen, dass er nicht mehr Servus ist, Sklave, sondern Liberus, Freier. Er muss von dieser Tatsache ausgehen, ich wurde befreit. Ich gehöre nicht mehr meinem alten Herrn. Ich bin ein freier Mann. Und dasselbe muss der Getaufte tun. Durch den Glauben sehen wir uns selbst ganz neu. Wir sehen uns in dieser neuen Identität in Christus. Unser alter Herr, die Sünde, sie hat keinen Anspruch mehr. Sie hat keine Gewalt mehr über uns. Aber Paulus bleibt nicht bei diesem Zwischenschritt in Vers 11 stehen, sondern in den Versen 12 und 13 wird er sehr konkret, um unsere neue Berufung zu beschreiben. Vers 12, die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen und euch dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen, und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind, und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Diese Verse beantworten implizit eine Frage, die sich der ein oder andere vielleicht gestellt hat. Wenn Christen der Sünde gestorben sind, heißt das, dass Christen gar nicht mehr sündigen? Manchmal wird diese Frage aufgeworfen, müsste das dann nicht so sein, wenn wir der Sünde tot sind, dass wir gar nicht mehr sündigen? Aber diese Verse zeigen, dass es nicht so ist, weil sonst müsste Paulus diese Aufforderung gar nicht aussprechen, sonst würde er sich das sparen. Aber dass wir von Paulus dazu aufgefordert sind, uns nicht mehr von der Sünde beherrschen zu lassen, zeigt, dass wir Tag für Tag diesen Sieg über die Sünde und die Freiheit von der Sünde, die Jesus für uns gewonnen hat, dass wir sie uns im tatsächlichen Leben aneignen müssen, dass wir darin wandeln müssen in diesem Sieg. Und das ist nicht etwas, was uns einfach in den Schoß fällt, was ganz einfach so passiert, ohne dass wir eine Anstrengung dafür vollziehen müssen, sondern wir müssen uns ganz bewusst Tag für Tag neu dafür entscheiden, für Gott zu leben. Denn die Sünde, unser früherer Herr, will, dass wir ihr immer noch gehorchen. Sie will uns dazu bringen, den Begierden zu folgen. Aber wir sind aufgerufen, wir sind berufen, uns dem entgegenzustellen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Sünde noch weiter Gewalt über uns ausübt, dass wir noch weiter Sklaven der Sünde sind, denn Gott ist jetzt unser neuer Herr geworden. Paulus spricht hier von einem vergänglichen Körper oder von Gliedern, und das meint nicht einfach unseren physischen Leib, unseren leiblichen Körper. Vielmehr ist mit dem vergänglichen Körper der ganze Mensch gemeint, der noch auf seine vollständige Erlösung wartet. Und in Vers 13 verwendet Paulus nämlich diese Worte: stellt eure Glieder. Er stellt das gleich mit dieser Aufforderung: stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Also da sehen wir, es sind nicht einfach nur unsere Körperteile, die wir Gott zur Verfügung stellen sollen, sondern wir sollen uns selbst Gott darbieten und ihm dienen. Das heißt, dieser Kampf gegen die Sünde findet auf allen Ebenen unseres Menschseins statt. Wir müssen jeden Teil von uns, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Handlungen Gott zur Verfügung stellen. Und das Schöne ist, dass wir in Vers 13 auch lernen, wie wir diesen Kampf gegen die Sünde kämpfen können. Er lässt uns darüber nicht im Unklaren. Paulus sagt hier nämlich nicht nur, was wir nicht tun sollen, sondern was wir stattdessen positiv tun sollen. Er sagt: stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Das ist eigentlich die positive Seite unserer Berufung. Und wenn wir das tun, werden wir ihm und nicht länger der Sünde dienen. So wie es in der Ernährung nicht reicht, einfach zu sagen: okay, ich höre jetzt auf mit dem ungesunden Essen und ich verzichte darauf, sondern dieses ungesunde Essen durch gesundes Essen ersetzt werden muss, so funktioniert es auch in unserem Leben als Christen. Wir werden nicht einfach erfolgreich sein, wenn wir einfach versuchen, die Sünde zu lassen und zu sagen: okay, ich mache das nicht mehr, sondern stattdessen müssen wir uns ganz bewusst Gott selbst zur Verfügung stellen. Anstatt Ungerechtigkeit zu praktizieren, sollen wir Gerechtigkeit praktizieren. Unsere Glieder sollen Werkzeuge sein, mit denen wir Gottes Willen ausführen und vollbringen. Und in anderen Briefen in der Bibel wird Paulus an dieser Stelle noch konkreter und sagt, wie dieses Austauschen aussehen kann. Er sagt zum Beispiel: anstatt zu lügen, sollen wir die Wahrheit sagen. Anstatt zu stehlen, sollen wir arbeiten und anderen abgeben. Anstatt zu lästern und mit unseren Worten andere zu verletzen, sollen wir andere mit unseren Worten aufbauen und ihnen Gutes tun und sie ermutigen. Oder anstatt nur selbstsüchtig auf dem Sofa rumzuliegen, sollen wir anderen mit unserem Leben dienen und anderen helfen. Also, liebe Täuflinge, in den Tod und in die Auferstehung Christi hineingetauft zu werden, bedeutet, diese neue Berufung eures Lebens anzunehmen und den Kampf gegen die Sünde aufzunehmen in eurem Leben. Christ zu werden und auch getauft zu sein, bedeutet keine sofortige, vollständige Befreiung von der Sünde, sondern eigentlich eine Befreiung zum Widerstand und zum Kampf gegen die Sünde und zu einem Leben für Gott. Paulus erinnert uns hier zum Abschluss dieses Abschnitts noch an zwei Dinge, in welchem Bewusstsein wir diesen Kampf kämpfen. In Vers 13 lesen wir: wir kämpfen als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Und Paulus gibt uns damit einen Grund an: kämpft. Kämpft gegen die Sünde, denn ihr seid vom Tod zum Leben zurückgekommen. Und dann auch in Vers 14 kehrt Paulus nochmal zurück von diesen Aufforderungen hin zu einer Zusage, zu einem Zuspruch Gottes, was er für uns tut oder getan hat. Da lesen wir nämlich: denn die Sünde wird kein Herrscherrecht mehr über euch ausüben. Ihr steht ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ihr steht unter der Gnade. Und das ist eine wunderbare Zusage, die auch über eurem Leben steht. Ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, ihr steht unter der Gnade. Die Sünde herrscht nicht länger über uns. Warum? Weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade stehen. Und ich denke, das ist vor allem heilsgeschichtlich zu verstehen. Also das bedeutet die Entwicklung der Geschichte Gottes. Mit dem Kommen des Retters Jesus Christus ist die Zeit der Gnade angebrochen. So wird er auch in Johannes angekündigt. Und durch seine Auferstehung, durch die Gabe seines Geistes, wurden wir befähigt, in einer Weise für Gott zu leben, wie wir es vorher unter dem Gesetz nicht konnten. Wir sind befähigt worden, für Gott zu leben, wie es ihm gefällt. Also, liebe Täuflinge, weil ihr mit Christus durch die Taufe verbunden seid, habt ihr erstens ein neues Leben. Ihr habt zweitens eine neue Berufung, aber wir sehen noch etwas Drittes. Ihr habt nämlich auch drittens eine neue Familie. Und schaut nochmal in den dritten Vers, oder ich lese ihn uns auch nochmal. Da heißt es nämlich, oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod getauft worden sind? Alle von uns. Das heißt, dieses neue Leben und diese neue Berufung, die ihr habt, ihr teilt sie mit allen anderen, die auch auf Jesus Christus getauft worden sind. Die Taufe verbindet einen Menschen mit allen anderen Getauften. Durch eure Taufe seid ihr Teil der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Paulus schreibt, wenn er an andere Christen schreibt, nennt er sie oft Geschwister, Brüder und Schwestern. Er bezeichnet sie als seine Familie. Und die Logik dahinter ist, wenn Gott unser Vater ist, dann sind alle anderen, die zu Gott in derselben Beziehung stehen, unsere Geschwister. Wir gehören zusammen. Und diese Zugehörigkeit zu der großen Familie Gottes wird dann in einer Gemeinde vor Ort, in einer Ortsgemeinde erfahrbar. Das heißt, wir als FEG Farmsen dürfen von jetzt an eure geistliche Familie sein. Und ich wünschte, ich könnte euch sagen, ihr seid damit im Himmel auf Erden angekommen. Aber das seid ihr leider nicht. Und diese Annahme lässt unser Text nicht zu, weil wir gesehen haben, wir stehen immer noch in diesem Kampf mit der Sünde. Auch wir, die wir schon länger getauft sind. Und Schemster hat das neulich mal in einem Gespräch gesagt mit einem Gottesdienstbesucher. Sie hat gesagt, der Grund, warum wir hier sind, ist, dass wir Jesus brauchen. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht vollkommen, sondern wir sind hier, weil wir Jesus brauchen. Und auch wenn Gott uns schon dieses neue Leben geschenkt hat, ist unsere Erlösung noch nicht vollendet. Gott ist mit jedem von uns noch nicht fertig. Wir alle kämpfen noch diesen Kampf, in den Gott uns gestellt hat. Aber das Schöne ist, dass wir trotz unserer Unvollkommenheit einander annehmen können. Dass wir einander annehmen können, weil Christus uns angenommen hat. Und dass wir einander helfen können, in diesem neuen Leben und der neuen Berufung zu wandeln, die Gott uns gegeben hat. Und mein Wunsch und mein Gebet für euch, liebe Täuflinge, ist, dass ihr diese neue Familie als einen großen Segen erfahrt und ihr durch uns, wie auch wir durch euch, in unserem gemeinsamen Glauben gestärkt werden. Was also bedeutet es, getauft zu sein? Die Widersacher von Paulus, die haben ihm vorgeworfen, dass diese Betonung auf Gnade und Vergebung und Freispruch und Freiheit, dass das dazu führen würde, dass Menschen all das als einen Freibrief sehen würden, einfach umso mehr zu sündigen. Aber Paulus sagt, nein, das ist nicht der Fall. In Römer 6 erklärt er, dass es unmöglich ist, dass wer in Jesus Christus getauft ist, einfach weiter in Sünde lebt. Denn alle, die in Christus getauft sind, haben ein neues Leben. Sie folgen ihrer neuen Berufung, für Gott zu leben, und sie tun das in der Gemeinschaft einer neuen Familie, die sie auf diesem Weg unterstützt und ermutigt. Liebe Täuflinge, ich freue mich für euch, dass ihr heute an diesem Ostertag getauft werdet. Denn jedes Jahr, wenn ihr in Zukunft Ostern feiert, könnt ihr nicht nur die Auferstehung eures Herrn feiern und euch daran erinnern, sondern ihr könnt euch daran erinnern, ja, auch ich wurde getauft. Ich wurde in Jesus hineingetauft und ich bin dadurch mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du ja der Erstling aus den Toten bist, dass du der Erstling der Auferstehung bist, aber dass du nicht alleine geblieben bist, sondern dass du uns mitnimmst aus dem Grab heraus in dieses neue Leben für Gott. Und ich bitte dich für uns, die wir getauft sind oder heute getauft werden, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir mit Christus gestorben und auferstanden sind, dass wir uns erinnern an diese Berufung, die du uns gegeben hast, nun für Gott zu leben, und dass wir die neue Familie, die du uns geschenkt hast, als ein Segen erfahren, indem wir gestärkt werden, miteinander für dich zu leben. Wir loben und preisen dich. Amen. Ja, bevor wir jetzt